4 Kerzen brennen. 4. Advent. Ich glaube, dass wir Weihnachten bald feiern, muss ich hier drin keinem erklären. Wir wissen alle, was wir feiern. Die Geburt des Kindes, Jesus, das weiß jeder. Was aber vielleicht nicht jeder weiß, ist, dass Christus nicht einfach ein weiterer Name ist von Jesus oder ein Nachname, so wie Rebecca Aeschlimann, Jesus Christus. Christus ist ein Titel, ebenso wie Messias. Das ist die hebräische Bezeichnung für dasselbe. Auf Deutsch heißt beides so viel wie der Gesalbte. In Griechisch ist es sogar ganz ähnlich. Da heißt es Christos, Hebräisch Meschiach, Messias. Christus, der Gesalbte. Und das ist eine ziemlich fremde Welt für uns. Denn wir kennen Salben meist nur noch aus der Medizin oder der Hautpflege. Doch mit diesem Titel, der Gesalbte, war nicht gemeint, dass Jesus gut eingecremt war. In biblischen Zeiten wurden zuerst die Priester als Gesalbte bezeichnet. Das begegnet uns schon im 2. Mose 28. Da gibt Gott Mose die Anweisung, Aaron zum allerersten Priester der Stiftshütte zu salben. Ihn für alle sichtbar mit dem besonderen Auftrag, welcher ihm von Gott übertragen wurde, zu einem Berufenen und Geweihten im Dienste Gottes zu salben. Auch Könige später wurden, wenn sie das Amt übernahmen, in einem feierlichen Akt mit diesem Öl übergossen. Ebenso wurden die Propheten mit diesem sichtbaren Zeichen für ihren göttlichen Auftrag bestätigt. Man kann sich das ein bisschen wie ein Segen vorstellen, nur viel sinnlicher und wohlriechender, überfließender. Anders als heute wusste damals jedes Kind, was dieser Begriff bedeutet. Christus, Messias, der Gesalbte Gottes. Die Propheten hatten vorausgesagt, dass Gott irgendwann einmal seinen Messias, seinen Gesalbten, schicken würde. Nicht irgendeinen König, sondern den König. Nicht einen Propheten oder Priester unter anderen, sondern der Priester und der Prophet. Die beiden Worte Jesus Christus sind also darum eigentlich das kürzeste Glaubensbekenntnis der Welt. Jesus ist der Messias, der erwartete König aller Könige, letzter Priester, welcher uns den Weg zu Gott bereitet, und Prophet aller Propheten. Das ist es, was Weihnachten zu einem ganz besonderen Fest macht. Weihnachten ist nicht nur ein Geburts- oder Gedenktag. Damals wurde nicht nur irgendein Kind geboren, an das wir uns halt einfach geschichtlich bis heute noch erinnern. Mit diesem Kind hat es eine besondere Bewandtnis. Dieser Mensch Jesus, dessen Geburt wir heute noch feiern, war gleichzeitig der Christus, der von Gott in die Welt gesandte, mit göttlichem Auftrag gesalbte König, Priester und Prophet. Darum geht Weihnachten auch über alle Geburts-, Gedenk- und Feiertage hinaus, weil an diesem Tag Gott selbst herabstieg, uns entgegenkam und zu einem Mensch wurde. Rund 400 Mal bezeichnet das Neue Testament Jesus als den Christus. Johannes hat ihn getauft. Aber wer hat ihn eigentlich hier auf Erden sichtbar gesalbt? Ich glaube, die wenigsten Menschen wissen das. Und wusstest du, dass das erst 2 Tage vor seinem Tod geschah? Wir finden die Geschichte in Markus 14, 3 bis 9. Und als er in Bethanien war, im Hause Simons, des Aussätzigen, und saß zu Tisch, da kam eine Frau, die hatte ein Alabastergefäß mit unverfälschtem, kostbarem Nardenöl. Und sie zerbrach das Gefäß und goss das Öl auf sein Haupt. Da wurden einige unwillig und sprachen untereinander, was soll diese Vergeudung des Salböls? Man hätte dieses Öl für mehr als 300 Silbergroschen verkaufen können und das Geld den Armen geben. Und sie fuhren sie an. Jesus aber sprach, lasst sie, was bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan, denn ihr habt alle Zeit Arme bei euch. Und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt zu meinem Begräbnis. Wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch das sagen, zu ihrem Gedächtnis, was sie getan hat. Sehen wir uns das Ganze mal etwas näher an. Anfangen tut es in Bethanien. Und als er in Bethanien war, im Haus Simons, des Aussätzigen, saß zu Tisch, da kam eine Frau, die hatte ein Alabastergefäß mit unverfälschtem, kostbarem Nardenöl. Und sie zerbrach das Gefäß und goss das Öl auf sein Haupt. Schon diese Eröffnung ist gefüllt mit prallem Leben. Ganz viele Geschichten stecken allein in dem ersten Satz. Da ist ein Mensch namens Simon, ein Mann, der offensichtlich in einem gewissen Wohlstand lebt. Simon wird als der Aussätzige genannt. Aber das kann irgendwie nicht sein, er ist ja hier Gastgeber. Also lässt es vermuten, dass dieser Simon wahrscheinlich zu den Menschen gehörte, die Jesus geheilt hatte. Und daraus scheint sich so etwas wie eine Freundschaft entwickelt zu haben, dass Jesus nun mit all seinen Jüngern hier bequem zu Tisch lag, wie das damals üblich war. Es ist nicht ganz deutlich, um welche Mahlzeit es sich handelt. Hier am Anfang klingt es so, als würden die beiden miteinander alleine essen. Aber dann treten immer mehr Leute auf, sodass es wahrscheinlich um ein Gastmahl geht. Und ich habe mir überlegt, warum stellen wir uns nicht mal vor, es wäre wie bei uns an unserer Weihnachtsfeier. Natürlich weiß ich, dass man Weihnachten erst seit dem 3. Jahrhundert nach Christus feiert. Aber stellen wir uns diese Geschichte doch spaßeshalber mal in diesem Kontext vor. Also, der Baum ist geschmückt, die Kerzen brennen, es duftet angenehm nach Tannenzweigen, feinem Festessen, Glühwein und Lebkuchen. Alles geht seinen geregelten weihnachtlichen Gang. Einige machen noch einen kleinen Verdauungsspaziergang im schön dekorierten Garten. Andere unterhalten sich mehr oder weniger angeregt beim Kaffee. Nur Großvater, der ist eingeschlafen auf dem Sessel und schnarcht vor sich hin. Weihnachten. Und da steht plötzlich diese Frau im Raum. Diese Frau, was hinter ihrem Auftritt steckt, lässt sich von Johannes 12 her etwas näher betrachten. Diese Frau war vielleicht Maria, die Schwester von Martha und Lazarus. Die Geschwister wohnten auch in Bethanien und waren am Gastmahl als Freunde oder auch als Nachfolger Jesu eingeladen. Johannes erwähnt explizit, dass Lazarus mit den anderen Jüngern zu Tisch lag. Martha diente und Maria stand also plötzlich da. Eine Flasche teuerstes Öl in der einen Hand. Und stellen wir es uns vor mit so einem Maria-typischen, entschlossenen Gesichtsausdruck. Diese Frau, die schon früher für Aufregung sorgte, weil sie nicht in der Küche und am Herd blieb, sondern bereits damals spürte, dass es gerade etwas Wichtigeres gab. Sich zu Füßen Jesu zu setzen und vom Rabbi zu lernen. Also, Diese Frau Maria nennt teure Parfums oder in diesem Fall Öle ihr eigen und kann als Frau von Welt in der Gesellschaft ungehindert sich bewegen. In unserem Kontext, wir erinnern uns an unserem Weihnachtsfest, hätten wir es in diesem Fall mit einer etwas eigenwilligen, gut situierten und unabhängigen Frau zu tun. Und als solche ist es ihr ziemlich egal, was die anderen über sie sagen oder denken. Und ganz offensichtlich ist es ihr ein Bedürfnis, Jesus in die Mitte dieser Feier zu stellen. Sie denkt sich vielleicht, es kann doch nicht sein, dass wir Weihnachten feiern und niemand stellt Jesus in die Mitte. Er wird zwar irgendwo im Betrieb eingebaut, man pflegt einen höflichen Umgang, niemand ist unfreundlich. Aber er ist neben Tannenbaum, Weihnachtsbraten und Keksen halt eben doch nur ein Element der Feier und der vielen anderen. Und das wurmt sie. Sie spürt, dass da etwas verrutscht ist im Fokus. Sie weiß, wer für die Heilung von diesem Simon verantwortlich war. Jesus hat sie nach Marthas ärgerlichem Ausbruch damals verteidigt. Und Jesus hat ihren Bruder zurück ins Leben gerufen. Diese Frau, diese Jüngerin Maria, hat erkannt, dass Jesus hier mehr ist als nur einfach ein weiterer Festgast. Dass Jesus in all seiner Höflichkeit und Bescheidenheit eben auch dies ist. Der Christus. Der von Gott in die Welt gesandte König, Priester und Prophet. Der von Gott gesalbte Messias zur Erlösung der Menschheit. Es ist diese Frau als ein tiefes Bedürfnis, Jesus auf dieser Feier in die Mitte zu stellen. Ihn zu salben. Ihn im wahrsten Sinne des Wortes auch hier auf Erden sichtbar zum Gesalbten, zum Christus zu machen. Laut Matthäus 26,2 hat Jesus gerade das letzte Mal vor seiner Kreuzigung sein Sterben angekündigt. Ob das Salben von Maria nun also ein Bekenntnis, ein religiöses Bekenntnis ist, das Maria prophetisch wohl weiß um den Titel des Messias, oder einfach nur ein Akt der Liebe, des Überschwangs, wir wissen es nicht sicher. Sie kommt hier mitten in unser Feiern, Plaudern, Essen, nimmt dieses unbezahlbare Öl und gießt das ganze Fläschchen Jesus über den Kopf. Die Menschen kommen nicht auf den Punkt. Selbst wenn sie die Geste mit einer Salbung verbinden würden, das würde eine Frau in der jüdischen Tradition nicht tun. Gesalbt wird ein König von einem Propheten, ein Prophet von einem Priester oder umgekehrt. Nur, was tun, wenn der Prophet, der König und Priester vor einem steht? Die Situation ist grotesk. Aber natürlich ist es nicht das Heilige, Einzigartige, worüber sich die Leute aufregen. Ihr Widerspruch entzündet sich an etwas anderem. Vers 4 und 5. Da wurden einige unwillig und sprachen untereinander: Was soll diese Vergeudung des Salböls? Man hätte dieses Öl für mehr als 300 Silbergroschen verkaufen können und das Geld den Armen geben. Und sie fuhren sie an. Das ist quasi das Kontrastprogramm zu dem, was Maria macht. Während es ihr darum geht, Jesus in die Mitte zu stellen, seinen göttlichen Auftrag, seine göttliche Autorität, seine Berufung und seine Salbung sichtbar zu machen, ist es den Leuten drumherum völlig egal, dass Jesus ziemlich ölig und wohlriechend jetzt da sitzt. Niemand springt auf, um ihm ein frisches Hemd zu bringen oder hält wenigstens eine Minute inne, um zu überlegen, was das jetzt bedeuten könnte. Vielmehr richtet sich der Blick auf das, was diese Frau in ihren Augen falsch gemacht hat. Dieser Skandal, diese Verschwendung des kostbaren Öls. Wie kann sie nur? Der Einwand ist durchaus berechtigt. Was diese Frau tut, ist nach heutiger Definition übergriffig und verschwenderisch. Wahrscheinlich hätte kein Mensch etwas gesagt, wenn sie einfach 2-3 Tropfen des kostbaren Öls über Jesus ausgegossen hätte. Aber die ganze Flasche? Mit 300 Silbergroschen wird der Preis dieser Flasche, dieses Nardenöls, angegeben. Eine unvorstellbare, ja geradezu unbezahlbare Summe zu einer Zeit, in der die meisten Menschen mit einem Silbergroschen pro Tag auskommen mussten. Judas verrät seinen Rabbi für 30 Silbergroschen. Das reicht ihm. Maria haut mit ihrer Geste der Liebe und der Treue und des Bekenntnisses zu ihrem Messias, mit der Salbung des Christus, ein ganzes Jahresgehalt auf den Kopf. Überleg dir mal, was das in deiner Realität bedeutet. Dein ganzes Jahresgehalt in einem kurzen Moment Jesus über den Kopf geleert. Der Einwand der Anwesenden ist vielleicht berechtigt. Hätte man das Geld nicht besser den Armen gegeben? So viel Geld? Und diese Frage stellt sich eigentlich an jedem Weihnachtsfest neu. Ist diese ganze Materialschlacht, die wir an und um Weihnachten herum betreiben, wirklich noch zu rechtfertigen? Die Geschenke, die Lichter, die Verpackungen, die Weihnachtsfeiern im Betrieb, die ganzen Autofahrten hin und her, von Familie zu Familie, die prunkvoll geschmückten Kirchen, Städte, Einkaufshäuser und dazwischen immer wieder Essen, Essen, Essen. Das alles ist doch vernünftig gedacht, durch nichts zu rechtfertigen. Könnte, ja müsste man nicht dieses ganze Geld nehmen und andersweit investieren? So ähnlich müssen auch die Argumente des Simon und seiner Gäste geklungen haben. Haben sie recht? Ist das, was diese Frau aus unserer Geschichte in ihrem Bedürfnis, Jesus in die Mitte zu stellen, tut, nach allen vernünftigen Maßstäben falsch? Die Frau, die bis dahin selbstbewusst ihr eigenes Ding durchgezogen hat, sagt laut Bibeltext keinen einzigen Ton. Vielleicht, weil sie die Heftigkeit des Ärgers, der über ihr einbricht, überrascht. Hat sie wirklich so klug gehandelt? Ist das, was Simon und die anderen ihr vorhalten, wahr? Hat nicht Jesus selbst sein Leben der Armut, ein Leben der Armut gewählt? Und seine Jünger und Jüngerinnen dazu aufgefordert, sich um die Bedürftigen, um sie herum zu kümmern? Ja, hätte sie Jesus vielleicht nicht viel besser ehren können, indem sie genau das getan hätte, was Simon und die anderen an ihrer Stelle sagen, dass sie es getan hätten? Wobei ich nicht wirklich daran glaube, dass sie das tatsächlich getan hätten. Die Jünger hätten das unbezahlbare Öl zwar nicht über Jesus ausgekippt, aber sie hätten es bestimmt auch nicht den Armen gegeben. Da habe ich keinen Zweifel. Es ist oft ein großer Unterschied zwischen dem, was man von anderen fordert, und dem, was man selbst bereit ist zu tun. Es ist die Liebe dieser Frau, zum Messias, für den sie alles opfern will. Ihr war buchstäblich nichts zu kostbar. Diese Jüngerschaft lässt sich nicht in rationaler Effizienz oder wirtschaftlicher Berechnung ausdrücken, sondern in bedingungsloser Hingabe an Jesus. Nicht die Glaubenshelden wie Petrus oder Johannes haben das getan, sondern eine Frau, die sich das Recht herausnahm, rücksichtslos zu lieben. Und so schweigt Maria. Vielleicht in einer Mischung, wie ich glaube, aus Glauben und Erkenntnis heraus. Sie hat schon in der Vergangenheit bewiesen, dass sie ein sehr feines Gespür hat für geistliche Dinge und Prioritäten. Jesus geht darauf ein, Vers 6 und 7. Jesus aber sprach: Lasst sie. Was bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn ihr habt alle Zeit Arme bei euch und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Das ist interessant. Jesus stellt sich mit dieser Antwort uneingeschränkt auf die Seite der Frau. Und nicht auf die Seite der ganzen vernünftigen, ja sogar christlichen Argumente. Er nimmt die eine vor dem moralischen Eifer der vielen in Schutz und sagt: Lasst sie. Und dann macht er eine spannende Unterscheidung. In der hier verwendeten Luther-Übersetzung heißt es: Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Aber im griechischen Urtext wörtlich steht: Sie hat ein kostbares, schönes Werk an mir getan. Und erst danach, im Hinblick, im zweiten Satz, im Hinblick auf die Bedürftigen, redet Jesus von den guten Werken. Jesus unterscheidet also zwischen den schönen Werken und den guten Werken. Und ganz offensichtlich benötigen wir in unserem Leben beides. Wir dürfen das eine nicht gegen das andere ausspielen. Gute Taten können schöne Taten nicht ersetzen. Und schöne, kostbare Taten können die guten Taten nicht ersetzen. Irgendjemand hat mal gesagt, gute Taten geben unserem Leben Sinn. Schöne Taten hingegen verleihen unserem Leben Glanz. Wir brauchen nicht nur das Zweckmäßige, auch nicht nur das moralisch Zweckmäßige. Wir brauchen auch die Verschwendung, das zwecklos Schöne, wenn unsere Seele nicht vertrocknen soll. Segen ist so eine Verschwendung. Wenn Gott segnet, dann nicht nur und nie nur genug, sondern immer überfließend. Was diese Frau tut, tut sie aus reiner Liebe und Ehrfurcht. Und Liebe ist eben, wie sie ist: überfließend und verschwenderisch. Liebe rechnet nicht und Liebe rechnet sich nicht. Liebe lässt sich in einer Welt, in der alles nach Zweckmäßigkeit fragt, nicht einmal rechtfertigen. Es lässt sich nicht rechtfertigen, dass ein Mensch heiratet und so viel Zeit mit einem einzigen anderen Menschen verbringt, wo er in derselben Zeit so vielen Nächsten, so vielen Mitmenschen helfen könnte. Auch die Zeit, die sich ein Mensch für Gott nimmt, kann in dieser Denkweise gedacht nicht gerechtfertigt werden. Angesichts so vieler Mitmenschen, die gleichzeitig Hilfe benötigten. Die Liebe zu Gott scheint innerhalb eines christlichen Lebens ein Luxus zu sein. Denn die Liebe eines Menschen zu Gott scheint anderen Menschen immer etwas wegzunehmen. Zeit, Ressourcen und Aufmerksamkeit, die wir mit Gott teilen, anstatt mit unseren Mitmenschen. Manchmal kostet diese Liebe ein ganzes Jahresgehalt. Lasst sie, sagt Jesus. Hört auf mit euren Rechnereien. Für euch, die ihr so ausschließlich auf gute Taten aus seid, werde ich immer nur der Jesus das Vorbild sein. Jesus der Lehrer, Jesus der gute Mensch aus Nazareth, Jesus das Vorbild. Zweckmäßiges Vorbild und Kompass. Erst diese Frau in ihrer unermesslichen Liebe stellt mich sichtbar als den Christus, den gesalbten Messias, in euren Fokus. Erst die verschwenderische, segnende Liebe Gottes, die durch das Handeln dieser Frau sichtbares Zeichen wird, verleiht meinem und ihrem Leben seinen wahren Glanz. Vers 8 und 9. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt zu meinem Begräbnis. Wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie getan hat. Jesus wusste sicher im Voraus, wie alles andere auch, dass er noch gesalbt wird. 2 Tage vor seinem Tod. Es klingt fast wie Galgenhumor, wenn Jesus hier sagt, sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt zu meinem Begräbnis. Denn für eine Totenbalsamierung genügen 2 oder 3 Tropfen Öl tatsächlich nicht. Da braucht man die ganze Flasche. Johannes hat durch den Heiligen Geist angeleitet Jesus getauft. Diese Frau hat Jesus durch den Geist geleitet zum Christus, zum Messias gesalbt. Sie hat das getan, was alle anderen verpassten. Sie rückt an die Stelle eines Priesters oder Prophet und vollzieht ein Glaubensbekenntnis an Jesus. Ein Glaubensbekenntnis, das ihn hier sichtbar mit diesem Zeichen prophetisch zum Lamm Gottes krönt. Und ich muss gestehen, dass mich das tief berührt. Und ich frage mich, ob und wie es uns oder mir möglich sein kann, in der Art und Weise, wie ich Weihnachten feiere, Jesus in irgendeiner Weise in die Mitte zu stellen und sinnbildlich zu salben. Ich lerne aus der Geschichte, dass es dazu eigentlich gar keine großen Änderungen bedarf. Niemand zwingt uns, mit liebgewonnenen Traditionen zu brechen, weder im Kreis der Familie noch für uns alleine. Was Maria in unserer Geschichte getan hat, dauert keine 3 Minuten. Die Frau hat an der Weihnachtsfeier des Simon eigentlich gar nichts groß verändert, sondern nur an einem Punkt diese Feier Jesus ganz sichtbar in die Mitte gestellt. Dass sie dabei nicht allzu geschickt vorgegangen ist, sei es drum. Geht es bei Überschwang, bei dieser Liebe, denn wirklich um passend? Nein. Dadurch, dass sie Jesus für einen kleinen Moment sichtbar in die Mitte stellt, verändert sich die ganze Feier. Dadurch, dass wir Jesus bewusst in die Mitte, in den Fokus stellen, wird aus einem Weihnachtsfest mehr als ein bloßer Gedenktag für jemanden, der vor 2000 Jahren lebte. wenn wir unseren ganzen Weihnachtsüberschwang neu beleben wollen, sollten wir uns überlegen, wie wir Jesus als unseren Messias, als den Gesalbten Gottes bekennen oder sinnbildlich salben. Gott hat seinen Sohn gesandt, hat ihn zu unserem Erlöser gesalbt, damit wir das Geschenk, die Segnung der Gemeinschaft mit Gott bekommen. An uns selbst bleibt die Aufgabe, vom Heiligen Geist angeleitet, Christus auch die richtige Priorität zu geben. Ihn als den Gesalbten des Herrn in unserer Mitte zu stellen, ihn in den Fokus unseres ganzen Feierns zu rücken, damit er da ist, wo sein rechtmäßiger Platz ist, auf dem Thron unseres Lebens. Das kann eine kleine Geste sein, ein vorformuliertes Tischgebet, dass Jesus als den Gesalbten, den Messias, in die eigene Mitte einlädt. Die Weihnachtsgeschichte, die man beim Dessert der Familie vorliest. Lobpreis oder weihnachtliche Lieder, die das ganze Feiern einrahmen. Ein Zeugnis, eine persönliche Geschichte, die wir dieses Jahr mit Gott erlebt haben. Einfach eine ehrlich gemeinte, offen geteilte Einladung an den Messias, inmitten der eigenen Feierlichkeiten das Zentrum zu sein. Mehr nicht. Und das nicht aus einem Pflichtgefühl heraus oder weil Gott das irgendwie in irgendeiner Weise von uns erwarten würde. Oder weil ich das in der Predigt so angesprochen habe und ihr aus dieser Nummer nicht mehr rauskommt. Sondern einfach aus dieser überfließenden Liebe heraus, Jesus an Weihnachten in irgendeiner Weise in die Mitte zu stellen. Sichtbar, hörbar, erkennbar. Bei alledem muss man nicht unbedingt wie Maria aus unserer Geschichte ein Drama produzieren. Das wäre an manchen Stellen vielleicht eher kontraproduktiv. Und doch können auch wir für einen Moment sichtbar und erkennbar machen, was dieser Frau so wichtig war. Dass nämlich das Kind, dessen Geburt wir nun in ein paar Tagen feiern, für uns ein ganz besonderes Kind ist. Nicht einfach nur ein Mensch, das zweifellos auch. Aber vor allem ist Jesus der Christus. Der Gesalbte, Messias, den Gott in diese Welt gesandt hat, um uns zu heilen, um uns zu retten und uns so überschwänglich zu segnen mit der Gemeinschaft mit ihm. Und weil das so ist, ist er es wert, dass wir ihn in die Mitte stellen. Weil er der Christus, der Retter ist, ist er es wert, als unser Erlöser, für all unsere Gäste sichtbar auf dem Thron in unserem Leben zu sitzen. Ich möchte noch beten. Jesus, zeige uns in diesen Tagen, dass Weihnachten mehr ist als nur ein Gedenktag. Zeige uns, dass der lebendige, herrschende Christus, dass du der bist, den Gott in diese Welt gesandt hat, um uns zu heilen, zu segnen, zu retten. Und lass uns dem Ausdruck verleihen. Zeig uns, wie wir dich dieses Jahr in die Mitte stellen können. Vielleicht auf ganz einfache Weise, aber doch voller Liebe. Zeig uns, wie du als unser Christus mitten in unseren Feierlichkeiten durch uns wirken, leuchten und die Mitmenschen zu dir ziehen möchtest. Denn deine Liebe und dein Heiliger Geist bewirken, dass wir dich, Jesus Christus, groß machen können. Herr, lass uns dein Weihnachtsfest durch die Anwesenheit deines Heiligen Geistes, durch deinen Segen und deine Gnade neu erleben. Sei du der Grund, der Anfang und das Ziel dieser Feiertage in allem Tun und Denken von uns. Amen. Wir steigen ein in einen weihnachtlichen Worship-Block.